Triff deine Wahl und verleihe neuen Sinn. Geh in die Zukunft und genieß den Weg dorthin. Teil deine Freude an dem, was heißt in dir brennt. Wer mit dir reist, wächst von dem nur was erkennt. Es ist dein Spiel und nur du machst deine Regeln. Es braucht nicht viel, doch nur du kannst es bewegen. Spiel wie du willst, doch verlass dich nicht darauf, dass deine Wünsche sich erfüllen. Nimm Kompromisse in Kauf.
Herzlich willkommen bei den Metahelden.
Hey!
Eurem Rollenspiel-Podcast.
Wir wollen heute wieder über den Storyteller anschauen.
Ganz genau. Heute mit dem Thema Kampagnenplanung.
Ja, und mit dabei bin ich Dennis und
Benjamin.
Genau, da wollen wir, also das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man über Kampagnenplanung spricht, was bedeutet eigentlich für dich Kampagnen? So?
Für mich? Ja, eine Kampagne ist aus meiner Sicht mehr als ein oder zwei Abenteuer. Eine Kampagne ist für mich eine Serie von Spielabenden, mehreren Abenteuern, die einen inhaltlichen Zusammenhang haben. Ist das für dich genauso, Dennis?
Ja, also ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, für mich ist es eine Story, die aus mehreren Einzelstories besteht. Mhm. Ich glaube, das ist im Endeffekt relativ das Gleiche.
Das ist relativ das Gleiche.
Ja.
Spielst du gerne Kampagnen?
Ja, ich spiele sehr gerne Kampagnen. Ich spiele viel lieber Kampagnen als Einzelstories.
Also, warum?
Kampagnen bieten dir die Möglichkeit, eine Figur langfristig auszugestalten. Mhm. Also als Spieler finde ich es, als eben um seine Figur langfristig zu gestalten, als Spielleiter eben um eine Story langfristig zu begleiten. Also mag schon auch irgendwie toll sein, so ein One-Shot, so ein Einzelabend mhm. irgendwie zu haben, wo es auch darum geht, praktisch relativ schnell zu schießen, so wie das Aristoteles ja auch sagt, so mhm. mag ja auch irgendwie eher die kurzen Stücke und mag so die Epen eher nicht. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich finde, gerade in den Epen kann man halt Dinge lange beobachten. Das ist heute ja auch ein bisschen anders wie vor ein paar tausend Jahren. Für mich ist heute wichtig, dass man eine Geschichte lange erleben kann. Ich bin auch ein Binge-Watcher, also ich schaue halt echt gerne die Serien. Und bin ich traurig, wenn sie dann weg sind. So. Und das finde ich einfach ganz wichtig, dass man Figuren und Stories einfach lang begleiten kann und dass man die halt auch lang beobachten kann, dass man so eine emotionale Reise mit denen macht. Was würdest du sagen?
Ja, bei mir ist es aus ähnlichen Gründen. Sowohl als Spieler als auch als Spielleiter mag ich es gern, dass man dabei die Charaktere schön formen kann. Wenn ich so eine Serie von Einzelabenteuern spiele, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben und die mal halt nach sonst wo führen und danach wieder woanders und danach wieder zu einem dritten Ort und das hat inhaltlich, hängt das gar nicht miteinander zusammen, dann tendieren da Spielercharaktere dazu, eindimensional zu bleiben. Und wenn ich aber eine langfristige, inhaltlich aufbauende Kampagne habe, dann habe ich sowohl als Spieler die Möglichkeit, meinen Charakter in dieser Kampagne wachsen zu lassen und verschiedene Entwicklungen durchlaufen zu lassen, als auch eben als Spielleiter habe ich die Chance, diese Charaktere dort mal ein bisschen zu kitzeln, mal richtig zu Boden zu schmettern, dann wieder aufzubauen, denen richtig Niederlagen und Triumphe zu gönnen. Und das finde ich als Spielleiter auch mal total reizvoll.
Stell dir mal vor, du würdest so ein Spiel leiten wie so eine 90er-Jahre-Serie, wo praktisch immer alles wieder so auf Reset gedrückt wird nach jedem Abenteuer. Oder würdest du sagen, sowas könnte ein cooles Konzept sein?
Auf jeden Fall. Also so ein Serienkonzept, genau, macht sicherlich auch Spaß über eine gewisse Zeit. Für mich persönlich kann ich mir schwer vorstellen, dass ich ohne eine langfristige Charakterentwicklung auskomme. Und wenn man ehrlich ist, heutige Serien machen sowas nicht mehr. Da sind die Charaktere auch über den Bogen einer Season, 12 Folgen, 24 Folgen oder wie viele es auch immer sind, am Anfang oft andere als am Ende dieser Season. Die haben eine Entwicklung durchgemacht und das reizt doch die Zuschauer heutzutage aus meiner Sicht mehr als die Serien, die im Prinzip ein Stereotyp benutzen als Charakter, der bei jeder Folge am Anfang exakt identisch ist zu dem Stereotyp, den am Ende der Folge ist und am Anfang der nächsten und so weiter.
Ich glaube, das gibt vielleicht Genres, wo das besser geht und Genres, wo das nicht so gut geht. Ich glaube, bei so einer Pulp-Kampagne oder so, wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, Das ist, glaube ich, ganz cool. Oder bei Cthulhu auch kann es auch ganz cool sein. Aber ich glaube, so gerade wenn wir so ein Thema Fantasy oder Sci-Fi gehen, ist es vielleicht auch ganz cool, wenn man einfach so eine Gruppe. Dafür sitzt man ja zusammen, dass sich was verändert.
Ne? Ja, das stimmt. Leitest du gerade eine Kampagne oder planst du gerade Kampagnen?
Ja, also ich leite gerade eine Kampagne, bei der du ja selber auch mitspielst, Legend of the Five Rings. Ansonsten muss ich ganz ehrlich blank ziehen. Ich spiele zwar richtig lang Rollenspiel, aber ich habe halt bisher noch nicht so viele Kampagnen gemacht. Ich habe jetzt eher Einzelabenteuer gemacht und war halt ganz lang Spieler. Also. Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Planst du irgendwas? Gehst du fremd?
Im Moment plane ich keine Kampagne, nein. Ich habe lange Jahre die KUM-Kampagne geleitet. Die hast du ja damals als Spieler erleben dürfen. Ja, genau. Wir haben sie nicht zu Ende gebracht. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, die irgendwann in der Zukunft wieder aufleben zu lassen und weiterzuführen.
Ja, ich hab
alle Chancen haben wir.
Ich habe das als Cliffhanger gesehen.
Ach so, 6 Jahre langer Cliffhanger, alles klar. Ja, also habe da sehr lange auch für geplant und habe die auch sehr lange geleitet, über mehrere Jahre hinweg. Davor habe ich auch schon Kampagnen geleitet, aber eben kürzere Kampagnen. Also ich habe früher sehr viel Schwarzes Auge gespielt und habe da kleinere, regionale, selbstgebaute, meistens selbstgebaute Kampagnen aus einer kleinen Serie, regional verankert, mit leicht aufeinander aufbauendem Handlungsbogen. Mhm. Aber die KUM war eben meine erste so richtig im großen Stil. Ja,
okay. Ja, war professionell. Kann ich echt nichts sagen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Genau.
Ja, okay. Aber wie gehst du so an so eine Kampagnenplanung dann? Also ich meine, du setzt dich ja nicht hin und sagst so, kommt jetzt alles mal zum Spielen, ich habe jetzt so eine Idee und dann fangen wir jetzt mal an. Ich meine, das würde bei Fate bestimmt funktionieren.
Ja.
Versus deine Kampagnenplanung versus wie ist es bei Fate? Also da, wo man praktisch am Tisch alles macht, haben wir mal mit Universalis ausprobiert. Mhm. Hat auch funktioniert.
Ja.
War halt ein anderer Ansatz. Ist auch übrigens ganz cool. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt explizit eine Kampagne mit Handlungsbogen, mit Cast, mit keine Ahnung was, wie machst du das? Mhm.
Vielleicht noch kleiner Einschub, weil du gerade Universalis erwähnt hast. Da stelle ich es mir tatsächlich schwieriger vor, eine echte Kampagne zu spielen, weil man keinen Spielleiter hat, der so die Fäden zusammensammeln kann. Da hängt es sehr stark davon ab, wie gut ist man als Gruppe eingespielt, wie stark kann man sich aufeinander verlassen, dass der Gegenüber das, was man an Plot aufmacht, dann weiterführt, auch in der richtigen Form, in die richtige Linie, in die gleiche Richtung vorantreibt. Ich stelle mir viel schwieriger vor. Und ich glaube, unsere Versuche haben ja auch gezeigt, dass wir so nach 2-3 Sitzungen hatten wir schon auch was Kampagnenähnliches erzeugt, haben aber festgestellt, dass wir es auch gerne dann zu Ende bekommen, weil es einfach extrem komplex geworden ist. Also spielleiterlose Systeme, aus meiner Sicht etwas einfacher zu handeln, wenn man nur One-Shots macht. Bei mehreren Sessions hintereinander wird es schwieriger, weil es einfach extrem komplex wird. Da hat man es mit einem Spielleiter einfacher, denn der kann viel besser kontrollieren, wo läuft die Kampagne hin.
Ja, das stimmt definitiv. Ja. Wir hatten eher so eine Abfolge von geilen Szenen. So. Ja. Aber wir waren so ein bisschen planlos. Geile Szene.
Ja, ich ganz planlos, glaube ich, waren sie nicht, denn wir alle haben, also wir haben sie damals zu dritt gespielt, wir hatten relativ ähnliches Spielverständnis und wir alle hatten ein Gefühl für Geschichten. Wir wussten aus dem Bauch heraus, jetzt müsste eine Szene kommen, die so ähnlich ist wie... Such dir beliebiges Beispiel aus deinem Medienkonsum raus, Computerspiele, Filme, sonst was, Bücher oder Hörspiele. Jeder von uns hat die Geschichtenerfahrung, die Medienkonsumentenerfahrung, um zu wissen intuitiv, wie sich so eine Geschichte entwickeln sollte. Und da wir relativ ähnliche Typen waren, hat das damals sehr gut funktioniert.
Ja, ich glaube, da war ja schon mal ein Test mit anderen Spielern, die anders funktionieren, was halt nicht so gut geklappt hat, glaube ich, gell?
Das ist richtig, da waren die Synergien einfach nicht so riesig. Ja. Und da war es dann, hat sich diese Eigendynamik ergeben.
Ja, ich glaube, da muss man lange miteinander spielen, damit das wirklich gut funktioniert.
Ja, das stimmt. Man muss etwas eingespielt sein. Na gut, kommen wir doch mal zurück zu unserer spielleitergeführten Kampagne. Wenn es nach mir geht, dann ist das Allerwichtigste erstmal, dass man sich einen Gedanken darüber macht, was soll eigentlich der Kern dieser Kampagne sein? Worum soll es da eigentlich gehen? Und zwar nicht im Sinne von, wer ist mein Hauptbösewicht und wo spielt es, sondern im Kern soll es darum, für mich erstmal darum gehen, Was sollen die Spieler denn erleben? Sollen die Freiheitsgrade haben oder nicht? Sollen die miteinander oder gegeneinander wirken können? Sollen die sich über eine Spielwelt hinweg bewegen oder lokal verankert sein? Welche Art von Kampagne schwebt mir denn eigentlich vor? Ist es was sehr Episches, Weltumspannendes? Ist es was sehr Kleines? Ist es etwas, was in den Charakteren fußt? Oder ist es etwas, was von den Charakteren im Prinzip unabhängig ist? Das ist für mich das Allerwichtigste. Darüber muss man sich am Anfang erstmal Gedanken machen. Und das muss zur Gruppe passen. War das bei dir so, als du die Legend of the Five Rings Kampagne angefangen hast zu planen?
Also ich fand es einfach geil. Ich fand es einfach geil. Ich mache mir die Gedanken schon auch. Also ich habe früher, wo ich Spiele geschrieben habe, also wo ich Stories geschrieben habe, war mir das immer nicht so wichtig. Habe dann aber festgestellt, dass wenn ich mir keine Gedanken mache, warum ich das eigentlich mache, dass das Ganze dann halt voll schnell im Sand verläuft. Mhm. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Deswegen finde ich es eigentlich schon gut, jetzt auch zu wissen, was will ich eigentlich mit einer Geschichte und wo will ich denn hinkommen, weil einfach komplett nur für mich machen, ohne jetzt irgendwie ein Ziel zu haben, ist dann auch unbefriedigend, weil ich kann ja gar nicht überprüfen, ob ich mein Ziel erreicht habe und ob das einfach auch das war, was ich machen wollte, sondern ich habe dann einfach nur irgendwelche Bilder von irgendwelchen Szenen, die ich gerne hätte. Mhm. Und die kann ich ja trotzdem später noch einbauen, aber ich möchte halt praktisch so ein gesamtumspannendes Ding haben und das funktioniert halt eigentlich nur, wenn man auch sich vorher so ein paar Präliminarien praktisch macht, also die Dinge, die du praktisch halt gerade eben vorgeschlagen hast. So ähnlich habe ich es jetzt auch. Bei mir heißt es halt ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist schon eine gute Herangehensweise.
Welche Aspekte hattest du dann wirklich vorher geplant?
Also ganz wichtig vor einer Session ist für mich, weil ich bin eigentlich ein relativ freier Spieler, da ich, für mich ist das Wichtigste, den Spielern oder einfach viel Raum zu geben. Für mich ist wichtig zu wissen, was für einen Mut hat so der Abend, was ist es eher was Trauriges oder was Episches, wo will ich mit meinem Handlungsbogen hin?
Okay. Aber jetzt bist du ja schon im Einzelspielabend in der Vorplanung. Hattest du vor der kompletten Kampagne auch eine Vorbereitungsphase, die so in dieselbe Richtung geht?
Ja, ich hatte so eine grobe Idee, also in die Richtung, wo ich gehen will. Also ich hatte so eine Idee, okay, es soll vielleicht irgendwie, es soll auf jeden Fall mal kein Weltrettszenario sein. Das war, also man kann natürlich, also ich finde, das ist auch völlig legitim zu sagen, ich gehe mal vom Negativ ran. So, was will ich alles nicht haben? Ja. So, und da war es für mich dann wichtig, einfach, ich möchte auf jeden Fall mal kein Weltrettszenario. Und ich will irgendwie einen coolen Abenteuerplot mit möglichst viel entdecken, weil wir ja ganz neu sind auf Logokan. Ja. Und einfach mal zu gucken, was hat denn die Welt so zu bieten, mal so ein bisschen eine Rundreise. Und aber auch dabei ein spannender Plot, sodass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt auf irgendwie so einem Zugfahrt und muss dann da praktisch irgendwie da mitfahren, wenn man dann mitfahren muss, sondern es soll halt sich ergeben aus dem Spiel, das auch wirklich inhaltlich Sinn macht.
Okay.
Siehst du das ähnlich oder würdest du es anders machen?
Ja, nee, ich sehe das schon genauso ähnlich. Ich habe jetzt auch gerade, während du erzählt hast, überlegt, wie das denn bei mir war, als ich damals die Chrom vorbereitet habe. Da habe ich mir auch sehr gründlich Gedanken über den Spannungsbogen gemacht vor jeder Einzelsession und aber auch schon ganz lange vorher über den Gesamtspannungsbogen der Kampagne. Wo sind denn eigentlich die Höhepunkte? Wo will ich die Spieler haben und wo will ich die Spielercharaktere haben? Das war mir sehr wichtig, ja. Genau. Außer der Spannung, worauf hast du dann noch Wert gelegt? Was hast du noch vorbereitet?
Also was für mich wichtig ist, weil ich ja relativ frei bin, deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie so eine Liste an Dingen, die passieren müssen oder so, als irgendwie eine Choreografie, sowas habe ich probiert, sowas finde ich, engt mich wahnsinnig ein, es gibt Leute, denen hilft es so. Ich bin eher der Sandbox-Spieler, es gibt aber auch Leute, die können sehr gut Railroaden, das will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass das schlecht ist, ich kann damit nicht, andere Leute können damit gut. Für mich ist deswegen wichtig, die Namen und die Figuren zu kennen, was sind das für Figuren, die müssen jetzt nicht besonders krass ausgearbeitet sein, aber so ein bisschen, eben so ein, zwei Adjektive, wo man sagt, der ist groß, der ist irgendwie düster oder der ist irgendwie gemein. Ich soll so ein bisschen die Orte kennen und so einen groben Plan haben, wo das alles hingehen soll. Und das verbinde ich dann meistens mit der Motivation der Spieler oder deren Figuren und ich lasse mir auch immer ein Feedback geben, was die Leute dann gern haben wollen, versuche das dann in der nächsten Session mit umzusetzen, sodass Leute auch zeitnah das kriegen, was sie haben wollen. Genau, und was dann noch wichtig ist, ganz am Schluss versuche ich dann immer noch ein, zwei Twists reinzukriegen, damit es nicht ganz so linear wird, damit man auch sich dann, machst du es ähnlich oder machst du?
Ja, also ich habe mir das Ganze vorher sehr lange überlegt, bevor ich überhaupt die erste Spielsitzung gemacht habe, hatte mir zuerst sehr gründliche Gedanken gemacht, so wie du es kurz angerissen hast, wer sind eigentlich die Spielercharaktere? Ja? Warum sind die eigentlich hier? Was zeichnet die aus? Und wie überstehen die gesamte Kampagne? Weil so eine Kampagne, die zieht sich, ja. Mhm. Und wenn du dann erstens als Spieler mit deinem Spielcharakter unglücklich bist, irgendwann ist das total unbefriedigend. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn es für den Spielcharakter unbefriedigend wird, weil der sich nichts sehnlicher wünscht und für den gibt es jetzt einfach keine Motivation, hier zu bleiben und diesem Faden nachzulaufen, den die anderen Spielercharaktere gerade ganz toll finden. Er findet es blöd und für ihn gibt es keinen Grund. Dann macht es für den Charakter keinen Sinn mehr und für den Spieler wird es total sperrig und macht es auch keinen Spielspaß, wenn man das Gefühl hat, man ist eigentlich nur noch dabei, wenn man halt ein Spielercharakter ist. Deswegen für mich ganz wichtig, die Spielercharaktere vorher vorzubereiten in der Form, dass ich jetzt Spielleiter, die Spieler dabei berate, den richtigen zu finden.
Ja, das ist ganz
wichtig. Das war mir ganz wichtig damals, als wir das gemacht haben, das auch zu klären, was hat denn der Spieler für eine Erwartung, was sein Charakter für eine Rolle spielen soll. Aber nicht nur, was ist das für eine Profession, für eine Klasse, schlag mich tot, aus welcher Kultur kommt der, sondern wirklich auch, was soll der für eine Rolle in der Gruppe haben? Was soll der für eine Rolle als Persönlichkeit haben? Was soll der für eine Entwicklung nehmen vielleicht potenziell? Soll der sich verändern? Hat er irgendwelche Motive für, gegen oder mit den anderen Charakteren zu arbeiten? Das war mir ganz wichtig, weil es einen ganz starken Teil meines eigenen Spielspaßes ist, wenn das funktioniert. Und weil ich gehofft habe, dass es euch genauso geht damals, dass wenn ihr euch mit den Charakteren identifizieren könnt, wenn ihr lange Zeit Spaß habt an denen, weil es einfach die richtigen sind, weil sie echt gepasst haben und weil sie Motivation hatten, dort drin zu bleiben und diese Ziele zu verfolgen, dass es dann für euch einfach ein besseres Spielerlebnis ist. Das war mir sehr wichtig. Deswegen habe ich die lange mit euch auch vorher diskutiert. Du kannst dich erinnern, ja. Mit jedem Spieler und jeder neue Spieler, der dann wieder reingestiegen ist, habe ich das Ganze von vorne abgezogen und weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Stunden vor der ersten Spielsitzung, wo der Spieler dabei war, schon darin investiert, mit dem Spieler den Charakter zu entwickeln und kritische Fragen zu stellen und den in die Richtung zu formen, dass er dann auch auf lange Sicht in der Kampagne funktioniert.
Ja, Zeit ist die Währung, die man in diesem Hobby
einfach investieren muss. Das ist richtig. Genau. Ja, wo wir von Zeit sprechen. Das Zweite, was mir sehr wichtig war, war mir ein Bild davon zu verschaffen, wo spielt denn das Ganze? Wie ist das Spielgefühl in diesen Orten, in dieser Kultur, in der man sich bewegt? Und wir haben natürlich damals eine sehr spezielle Kampagne gespielt mit der KOM, wo es eigentlich alles im selben Kulturraum gespielt hat, aber trotzdem auch noch Nuancen gab. Und ich wollte, dass die auch sehr unterschiedlich sind. Also, dass das fremd ist, dass es jedes Mal für euch Charaktere fremd erschienen, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen fremd, also differenzierbar. Deswegen habe ich versucht, vornherein sehr viel Energie reinzustecken, diese Differenzierungen, diese kleinen Differenzierungen, also so weit auszuarbeiten, dass es nicht immer dasselbe Klischee ist, was euch dort auf der Straße, über den Dünen, in den Bergen, sonst wo in der Stadt begegnet.
Lustig, mache ich jetzt intuitiv auch.
Ja, ne? Das ist wahrscheinlich etwas, was man so als Spieler auch intuitiv über die Jahre hinweg aufsaugt und für sich abspeichert, als es funktioniert so oder könnte gut funktionieren und dann macht man es als Spieler später auch. Gab es bei dir in deiner Kampagnenvorbereitung ein Ziel, was du gesetzt hattest? Den Spielercharakteren, die sollen irgendwann dort und dort sein?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat er das ganz anders angefangen. Es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, wir machen jetzt eine Kampagne. Da muss ich jetzt ein bisschen Da muss ich sagen, wir haben ja angefangen und haben gesagt, wir machen jetzt mal einen One-Shot.
Ach so.
Nehmen da die Archetypen, die da drin liegen, weil wir wollten ja einfach nur mal Legend of the Five Rings einfach mal probieren.
Okay.
Und daraus ist dann eine Kampagne geworden. Also
okay.
Das war nicht von Anfang an von mir geplant, dass daraus eine Kampagne wird. So, ich wollte einfach nur mal das Spiel probieren. Und dann hat es so vielen Leuten gefallen, dass wir dann gesagt haben, wir machen daraus eine Kampagne. Also nein, ich hatte am Anfang kein Ziel.
Okay.
Eben weil ich daraus eigentlich nicht vorhatte, eine Kampagne daraus. Aber dann ist eine Kampagne daraus geworden und ich bin auch ganz glücklich, dass jetzt eine Kampagne ist und ja, jetzt habe ich ein Ziel.
Okay, klar.
Ich habe die im Nachhinein, deswegen was ich auch ganz wichtig finde, die Themen, die ich jetzt gerade eben oder die wir angesprochen haben, liebe Spielleiter da draußen, also ihr müsst das nicht alles am Anfang wissen, ne? Ihr könnt auch anfangen, die ersten Stories machen und dann später noch Sachen hinzufügen, habe ich auch gemacht, hat auch funktioniert. Manchmal erzeugt es dann später so bescheuerte Logiklöcher, so, dann muss man halt dann versuchen zu umgehen. Und dann mit Leuten einmal sagen, okay, vielleicht muss man halt dann mal wieder was ändern oder so, im schlimmsten Fall. Aber
ich denke, das ist auch eine Wahrheit, die muss man einfach akzeptieren.
Ja.
Ich habe bis jetzt keine Kampagne erlebt, die nicht ohne Redcon ausgekommen ist.
Ja,
das gibt es nicht, das schafft man nicht.
Ist ja auch Blödsinn. Du bist ja auch kein Team, du bist einfach nur eine Einzelperson. Du bist kein Team an Profis, die irgendwie Skripte schreiben, du bist allein. Und du bist meistens auch kein Autor, sondern du bist dann halt ein Mensch, der das halt hobbymäßig macht und das muss... Wird trotzdem cool. Es wird halt anders cool.
Genau, das denke ich auch. Was ich gerne gemacht habe damals, war, um abzuchecken, wo läuft denn die Sache so hin, wo soll sie vielleicht hinlaufen, ist, dass ich mich mit euch Spielern zusammengeschlossen habe und habe jeden einzelnen von euch immer mal wieder angerufen und gefragt, wie schaut es denn aus? Erinnerst du dich noch an dein langfristiges Ziel? Du willst das und das erreichen. Wie willst du denn das schaffen? Was sind denn so deine nächsten Schritte auf deinem Weg? Und dann habe ich mit euch versucht zu arbeiten. Gut, langfristiges Ziel ist, ich will diesen Krieg gegen den bösen alarmanischen Feind, den Aggressor, will ich helfen zu gewinnen. Dazu muss ich aber erstmal es schaffen, dass ich überhaupt gehört werde. Das heißt also, bevor ich überhaupt irgendwas tun kann, muss ich erstmal mittelfristig dafür sorgen, dass ich gehört werde. Aha, damit ich gehört werde, muss ich aber kurzfristig dafür sorgen, dass ich überhaupt erstmal irgendwo den Fuß in die Tür bekomme. Und was könnte ich dazu konkret jetzt tun, damit ich irgendwo einen Fuß in die Tür bei jemandem bekomme, der mir dann später die Chance eröffnet, mit den richtigen Leuten zu sprechen. Und dann kann ich mein langfristiges CS überhaupt in Angriff nehmen. Das hat euch ein bisschen geholfen, weil ihr dann viel konkreter mit eurer Motivation, der Langzeitmotivation umgehen konnte. Das hat aber auch mir geholfen. Ich konnte dann also auch meine Kurzziele und mittelfristigen Ziele viel besser steuern, weil ich wusste, ihr wollt dahin. Also kann ich als Spielleiter mir überlegen, was könnte ich für Plotfäden, für Personen, für Orte und so weiter aufs Tableau bringen, um eure Ziele euch auf diese oder jene Art und Weise erreichen zu lassen oder erstmal eine Zeit lang dagegen zu strampeln und dann irgendwann vielleicht erreichen zu lassen, weil es dann viel mehr Spaß macht. Ja, ich denke, dass wenn der Charakter da eine gute Motivation hat, die dann auch erfüllt werden kann, wo er auch Erfolge sieht, dann ist es auch eine indirekte Motivation für den Spieler, dass der dann auch Erfolge sieht. Also ganz wichtiges Werkzeug, was ich damals benutzt habe, zur Langzeitmotivationssteuerung.
Ja, und muss ich noch was dazu sagen, wie wir vorhin gesagt haben, Al-Anfa ist der Aggressor, natürlich ist es wir alle Al-Anfa-Fans, so. Also es ist hier neutral.
Du bist also Al-Anfa-Fan.
Ja, ja, also an alle Al-Anfa-Fans da draußen, natürlich ist es hier neutral, ne? Also aus meiner Sicht war das der Aggressor, ihr könnt es natürlich komplett eigentlich sein.
Ist
doch klar. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber jetzt muss ich nochmal gesagt haben.
Ach so, gut. Ja, bei mir war das tatsächlich so, dass es relativ einfach war, ein Ziel für die Kampagne zu finden, denn es gab halt diesen Feldzug, es gab diesen Aggressor, es gab dieses Ziel, den aufzuhalten, zurückzuschlagen und den, in meinem Fall eben den Novadis zu helfen, sich gegen den zur Wehr zu setzen. Das war relativ einfach gefunden, so ein Kampagnenziel. Das ist für euch Spielleiterinnen und Spielleiter da draußen, ist es vielleicht oft nicht ganz so einfach, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es sich lohnt, da nochmal Gehirnschmalz reinzustecken. Am Anfang, meinetwegen, fragt auch gerne eure Spielerinnen und Spieler, was wäre denn euer Ziel? Wo wollt ihr denn hin mit den Charakteren? Wo soll die Kampagne hin? Wollt ihr einen Bösewicht haben? Wollt ihr den Bösewicht schon kennen? Oder wollt ihr euch von dem überraschen lassen? Oder wollt ihr ein anderes Thema bespielen und auf einer Karriereleiter wachsen oder was weiß ich was. Das Ziel ist ganz wichtig bei einer Kampagne. Und man muss es nicht am Anfang gleich haben, so wie ich damals, sondern wie du eben gesagt hast, Dennis, das kann man ja auch nebenbei wachsen lassen.
Ja,
also, und holt euch die Hilfe von euren Spielern. Ja. Die wollen ja das Gleiche wie ihr am Ende. Ja.
Genau, also was ich ganz wichtig, also ich habe das Ziel erst während der Kampagne entdeckt. Bei meiner Kampagne ist auch, finde ich, völlig okay. Es muss halt nur später dann ein stimmiges Bild geben.
Mhm. Hast du so eine Systematik, wie du die verschiedenen Plotfäden und Ereignisse steuerst?
Völlig random. Nein, ich meine natürlich nicht. Ich versuche praktisch Parallelen zu finden in den Motivationen und da die dann zu bündeln und dann zu sagen, wo könnte ich praktisch Figuren, die für die eine Person wichtig sind, bei der anderen mit einbauen, um so Synergien zu erzeugen, die dann letztendlich dazu führen, dass die zusammenarbeiten und dass das dann zusammen funktioniert. Ich finde immer wichtig, dass die Figuren zusammen Plotfäden entdecken und dass die Einzelplotfäden der einzelnen Figuren letztendlich bei den anderen auch eine Rolle spielen, weil wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann hast du so 5 Einzelkämpfer, die irgendwie ihre eigenen Probleme lösen, aber du hast nicht den gesamten Ding. Also ich versuche immer, die Einzelplotfäden irgendwie ganz subtil zu Gruppenplotfäden umzubauen. Und wenn es auch nur bedeutet praktisch, dass die anderen sagen, ja gut, das helfen wir dir halt auch mal. So. Mhm. Aber für mich ist es wichtig, dass Plotfäden immer letztendlich in einem gemeinschaftlichen Plotfaden zusammenbauen. Und manchmal passiert es auch, dass so ein Plotfaden einfach offen bleibt. Und dann kommt irgendwann jemand und sagt dann sowas wie, hey, was ist jetzt eigentlich mit dem und dem? Und dann denkst du so, scheiße, ich habe jetzt voll vergessen den Plot. Dann holt man ihn aus der Kiste raus und dann baut man was, dann macht man da was draus und plötzlich ist er wieder da. Und das Wichtige ist halt aus meiner Sicht, dass man die dann halt auch wieder für die Gruppe erfahrbar macht und dass man eben dann zusammenbaut.
Genau. Okay.
Siehst du das auch so? Oder?
Ja, ich habe sogar da, ich möchte jetzt nicht sagen, eine sehr strukturierte Herangehensweise, aber im Prinzip versuche ich meine Ereignisse oder Ereignisebenen so in 3 Kategorien zu clustern. Was steht jetzt unmittelbar an? Was ist so mittelfristig weit entfernt und was ist langfristig weit entfernt? Also als Beispiel, ganz klar, es steht natürlich aus, den gegnerischen Heerführer irgendwie zu besiegen, vielleicht sogar ihn zu töten. Das ist aber in weiter Ferne ein Ereignis, das sehr weit weg steht. Das steht also am Horizont. Dazwischen steht auf jeden Fall erstmal vielleicht seine Nachschublinien zu stören und davor aber kurzfristiger eben an bestimmten Orten überhaupt erstmal die Orte kennenzulernen, dort Verbündete zu gewinnen und eben verschiedene Gefahren zu bestehen. Und dann versuche ich dazwischen eben in diese, wie so konzentrische Kreise von den Helden immer weiter entfernt, versuche ich eben in diese Segmente so Teile reinzulegen. Und wenn es auch nur gedanklich ist, ja, aufgeschrieben habe ich das natürlich nie, aber wenn es so gedanklich ist. Es gibt da einen Attentäter, den die Feinde auf die Helden loslassen, den habe ich in der mittelfristigen Ebene irgendwo drin. Wann könnte der denn von der mittelfristigen Ebene mal in die kurzfristige Ebene reinrutschen und eben bei der nächsten kommenden Spielsitzung eine Rolle spielen?
Ja.
Und dann könnte aber auch, dass der Attentäter nach seinem erst gescheiterten Versuch wieder in die mittelfristige Ebene zurückrutschen. Oder aber die Charaktere laufen von Ort, weiß ich nicht, zum Beispiel Unau, in die nächste Oase Tarfui. Dann ist Unau mit seinen Gegebenheiten, mit den Ereignissen, die dort stattfinden, in der mittelfristigen Ebene, ist nicht verschwunden. Dort entwickelt sich was weiter. Aber im Moment ist eben Tarfui nach vorne gerückt in die kurzfristige Ebene. Und ich versuche zu schauen, was könnte in der Zeit, wo sich was abwickelt, diese Dinge, die in der mittelfristigen Ebene sich befinden, wie könnten die sich verändern durch das, was die Helden in der kurzfristigen Ebene tun? Beispiel. Die Helden sind eben von Unau nach Tarfui und haben dort versucht, Verbündete zu finden. Weil sie nicht in Unau waren, ist die Stadt gefallen. Zum Beispiel. Oder aber, wären sie nicht nach Tarfui geritten, wäre Tarfui in der mittelfristigen Ebene geblieben, dann wäre zum Stichtag X der Stammesfürst, weiß ich nicht was, wäre vielleicht nicht mehr dort gewesen und sie hätten ihn dann nach dem Stichtag X nicht mehr gewinnen können. Dann wäre Tarfui quasi hier weggebröckelt. Ich habe es aber irgendwie in der mittelfristigen Ebene noch für mich beobachtet. Wollen die Helden irgendwann diesen aus der mittelfristigen in die kurzfristige reinholen oder eben nicht? Und konnte dann entsprechend die verschiedenen Ebenen, verschiedene Personen, verschiedene Orte, verschiedene Dramaturgiefäden und auch Heldenmotivationen im Übrigen konnte ich so relativ gut steuern, weil ich mir dann zunutze gemacht habe, dass ihr ja auch mir immer gesagt hattet, was ist denn ein kurzfristiges, mittelfristiges, langfristiges Ziel? Und dann konnte ich sehen, welche Auswirkungen hat das auf meine kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Plottebenen, Figurenkonstellationen, Triggerereignisse, sonst was. Kann ich jedem nur empfehlen, da draußen als Spielleiterin oder als Spielleiter, versucht euch das ein bisschen zu sortieren, weil sonst werdet ihr wahnsinnig. Wenn ihr mal mehr als 5 oder 6 Spielsitzungen gehabt habt und habt so viele offene Dinge, schreibt die meinetwegen auf eine Karteikarte, sortiert die in irgendeine Excel-Datei, schreibt die in verschiedene Spalten oder irgendwas, aber versucht die zu behalten und dann eben zu verschieben und wieder rauszuholen, so wie eben Dennis vorhin gesagt hat, die Person, diese tolle NSC, der spielt ja gar keine Rolle mehr, der war doch so toll, den holen wir mal wieder raus aus der Kiste. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, du kommst sogar zu einem eigentlich guten Punkt, weil ich glaube, Kampagne hängt an Hilfsmitteln. Also keiner da draußen macht Kampagnen einfach so aus dem FF. Jeder von uns braucht Dinge. Was brauchst du?
Oh ja, also ich wäre ohne Karteikarten komplett aufgeschmissen gewesen. Ich hatte alles Mögliche auf Karteikarten. Natürlich kann man das auch alles elektronisch führen, aber ich hatte das Gefühl, ich habe es am Spieltisch schneller griffbereit, wenn ich es auf einer Karteikarte habe. Ich habe zum Beispiel die Karteikarten für eure Verbündeten und eure feindlichen NSCs in grüner bzw. roter Farbe gedruckt. Militärische Einheiten auf die gelben Karteikarten gedruckt und hatte die immer sofort griffbereit, weil ich wusste, von der Farbe gelb gibt es nur 7 bis 8 Kärtchen. Okay, zack, da habe ich die Informationen, die ich brauche, direkt da. Genauso wie, was habe ich noch benutzt? Spielblätter. Ohne Spielblätter wäre ich gestorben. Ein Spielblatt ist für mich ein DIN A4 Blatt, manchmal waren es auch 2 DIN A4 Blätter, wo ich mir draufgeschrieben habe, welche Szenen, welche Figuren könnten auftreten. Das heißt nicht, dass die auftreten müssen. Genauso wie du es vorhin geschrieben hast, war mir mein Ziel, dass ihr selber entscheiden könnt, was eine Rolle spielt, was ihr als Spieler anspielen wollt und wo ihr hingehen wollt. Das wird passieren und nicht das, was ich auf dem Zettel stehen hatte, drücke ich euch auf. Ich wollte es in der Kampagne einfach bewusst mal komplett frei halten und komplett umdrehen zu dem, was ich vorher erlebt hatte.
Ja, also.
Und da war das ein ganz tolles Sammelbecken, dieses Spielblatt, weil ich dieses Spielblatt nehmen konnte und konnte mir in der Vorbereitung auf jede konkrete nächste Sitzung die Dinge draufschreiben, die potenziell drankommen könnten. Und die, die kamen, die habe ich abgehakt. Die, die nicht kamen, konnte ich mir danach überlegen, ob ich die auf das nächste Spielblatt für kurzfristig drauflege oder in die Ebene, wie ich vorhin beschrieben habe, mittelfristig. Komme ich vielleicht irgendwann mal wieder dazu. So sowas Ähnliches?
Ja, also ich mache das jetzt, ich habe das auch so ein bisschen unterschwellig, aber ich mache das über Qualitätsstufen. Also für mich, ich mache das jetzt nicht so mit einer Nähe aneinander oder zeitlicher Nähe, sondern mit Qualität. Also ich sage jetzt zum Beispiel, wie viel Qualität hat eine Figur in meiner Geschichte?
Aha.
Also ich sage, okay, zum Beispiel der Oberbösewicht hat eine relativ hohe Qualität, deswegen kommt er relativ häufig vor oder relativ wichtig in der Geschichte. Manche Sachen haben eine eher niedrige Qualität, also zum Beispiel eine einzelne Stadtwache irgendwo hat eine niedrige Qualität, die ist uns nicht so wichtig. Manche Sachen rutschen an der Qualität nach oben und die Sachen, die in der Qualität nach oben rutschen, die kommen dann, denen messe ich einen höheren Wert bei. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, meine Person hat jetzt einen Gegenstand und dadurch, dass der Gegenstand eine Form von spielerischer Aufmerksamkeit hat, kriegt die einfach einen höheren Qualitätswert und ist für mich einfach in der Story wichtiger als jetzt zum Beispiel eine Sache, die eine niedrigen Qualitätswert hat. Das muss man für sich selber gucken, wie man das einbaut. So.
Das erinnert mich ein bisschen an Universalis. Gell? Da haben ja die Personen, die Orte, die Gegenstände alle einen nicht spielmechanischen Wert im Sinne von wie gut sind die Figuren machtmäßig in ihrer Welt, sondern eben wie wichtig sind die fürs Narrative.
Genau, da habe ich das gelernt. Da habe ich gelernt, dass praktisch es Dinge gibt, die in der Narration wichtiger sind als andere Sachen und dass man die gut kategorisieren kann und dass man die auch dann sagen kann, okay, etwas, was weniger Wert hat, kann ich schneller opfern als etwas, was einen kleineren Wert hat. Und so, das finde ich besonders wichtig. Das war jetzt eins meiner Hilfsmittel. Ich habe Ich benutze zum Beispiel jetzt zwar keine Karteikarten, ich habe jetzt Roll20 entdeckt, weil ich die Corona-Krise uns dazu gezwungen hat. Roll20 benutze ich weiterhin als Datenbank, so ein bisschen auch als Questlog und auch zur Dokumentation. Man kann jederzeit darauf zugreifen, man kann immer gucken, man kann Handouts reinmachen, also ihr müsst es nicht nehmen, ihr könnt irgendwas anderes machen, ihr könnt auch zum Beispiel einfach ein Open Office Dokument auf einen Drive legen oder so. Muss jetzt nicht unbedingt Roll20 sein, ich mache jetzt auch keine Werbung, kriegt da auch nichts für, aber ich fand das für mich ein super gutes Tool.
Ja, jetzt ist schon zu spät. Jetzt hast du die Katze aus dem Sack gelassen. Du kannst nicht mehr zurück. Also,
jetzt muss ich meinen Ferrari von Roll20 wegpacken. Mhm. Ich benutze gern als Hilfsmittel Photoshop, um Figuren und Maps zu bauen. Ah, aber hat nicht jeder. Gimp geht auch. Das ist ein gutes Hilfsmittel, um zu sagen, hey, ich kann mir einfach gewisse Sachen herstellen. So. Mhm. Also gerade zum Beispiel Tokens. Ich weiß ja, man hat nicht immer alle Tokens an der Hand. Manchmal tun es auch einfach ganz normale Tischfiguren, einfach so ein gelber Hüpfer oder so ein weißer aus so einem Mensch ärgere dich nicht Spiel. Das tut es manchmal auch. Ich mache die halt gerne mit Photoshop und tue sie dann einfach auf dem Tablet auf dem Tisch benutzen. Mhm. Da bin ich einfach so, lange nur Computerspiele gespielt.
Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Wenn ihr da draußen Kampagnen plant, dann werden eure Spieler es lieben, wenn ihr etwas Persönliches dazugebt, was euch Spaß macht und was ihr gut könnt. Bei dir, Dennis, ist zum Beispiel, du machst unendlich viele Karten oder NSC-Bilder, weil du die Fähigkeiten dazu hast. Bei mir war es immer so, dass ich wahnsinnig genossen habe, kurze Szenen zu schreiben. Was passiert eigentlich gerade im Feindeslager? Und ihr konntet so kleine Cutscenes haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder das Gleiche machen muss. Ich will sagen, jeder sollte etwas finden, was ganz Persönliches, was man als Note in diese Kampagne bringen kann. Weil das ist was die Spieler dann bemerken, wenn du dein Herzblut da reingibst. Und dann wird die Qualität wesentlich besser, ganz automatisch.
Ja, es gibt ja einen Grund, warum du eine Kampagne spielen willst. Und wenn es einfach nur bedeutet, dass du gerne mit den Leuten was machst, mit denen du da spielst, und das denen zurückzugeben und einfach eine gute Zeit zu haben, das kann auch schon ein Motivator sein. So, muss nicht malen können. Man muss kein Autor sein, so wie du. Es reicht, wenn man einfach nur Bock drauf hat. Man kann auch einfach eine Kampagne sich in einem Buch kaufen und dann einfach die leiten. Geht genauso. Mhm. Man muss sich nicht selber schreiben. Man kann sie aber selber schreiben. Hat viele Vorteile, hat aber halt auch den Nachteil, dass man es machen muss.
Das stimmt. Apropos machen muss, vielleicht als letzte abschließende Frage für diese Folge. Wie schaffst du es, deine Spielleiter Langzeitmotivation zu erhalten, um eine Kampagne durchzuziehen? Weil es ist ja nicht immer einfach, richtig?
Boah, also ich bin häufig an dem Punkt, wo ich sage, jetzt reicht's. Aber ich komme dann immer wieder an den Punkt, wo ich sage, so nee, eigentlich habe ich selber schon noch Bock. Also der wichtigste Punkt, den ich hatte, war, ein System zu finden, das auf das ich Lust hatte. Mhm. Weil ich habe lange Schwarze Auge gespielt und da ging das dann nicht mehr irgendwann, weil da war das dann so ausgelutscht, da konnte ich einfach, das ging nicht mehr. Also da konnte ich nicht mal mehr als Spieler die Motivation aufbringen. Was ja auch eine höchstgradig subjektive Sache ist. Jemand anders wird sagen, hey, wie kannst du nur sowas über Schwarze Auge sagen? So, ist auch legitim, ja. Aber für mich war es unglaublich wichtig, einfach mein System zu finden. Und Legend of the Five Rings ist es so, das mache ich gern. Ich habe mich immer schon so ein bisschen für Ostasien interessiert. Mhm. Und da konnte ich einfach schon mein Interesse, mein kulturelles Interesse einfach einbringen, einfach ausleben.
Ja, das ist bei mir ganz anders gewesen. Gut, tatsächlich, mein kulturelles Interesse war da tatsächlich. Ich habe schon immer sehr gerne diese Region von Aventurien damals bespielt. Ich habe immer ein Faible gehabt für den arabischen Kulturraum, hab gerne darüber gelesen, habe mir da sehr viel angeeignet und habe es sehr genossen, in dieser Region, in dieser Kultur zu spielen. War aber nicht das Einzige, was ich hatte. Was mich wahnsinnig motiviert hat damals und was mich auch immer wieder dazu gebracht hat, im 14-Tage-Rhythmus, das war ja wirklich teilweise Akkordleiten, im 14-Tage-Rhythmus die erste Woche sacken lassen, nichts tun, nur sacken lassen, neue Kraft tanken und in der zweiten Woche langsam sortieren, was ist denn eigentlich passiert und welche Implikationen hat das fürs kommende Mal? Mhm. Und wenn ich dann gemerkt habe, dass Pläne aufgegangen sind, dass die Spielermotivation da war, dass die Charaktere ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen sind, dass ich in Anführungsstrichen so erfolgreich die Marionetten etwas tanzen lassen konnte, ohne dass ihr es gemerkt habt. Das hat mich langfristig dann auch motiviert, dabei zu bleiben. Sonst wären es keine 300, weiß ich nicht was, Stunden geworden. Ja,
ja, also ich glaube, wenn du noch nie geleitet hast, dann wirst du merken, dass auch im Spielleiten wahnsinnig viel Spaß steckt. Dass da, es ist nicht die Buhmann-Position und so. Ich dachte das immer und habe mich auch lang gedrückt. Sehr erfolgreich auch, ja. Aber stimmt nicht. Also Spielleiter sein kann mindestens genauso befriedigend sein wie Spieler sein. Hat andere Sachen so, die man beachten muss. Man muss für sich einen Zugang finden und auch für sich Spaß rausziehen. Ja. Weil das Schlimmste, was dir als Spielleiter passieren kann, ist einfach so in der Bringschuld zu sein und zu denken, ach scheiße, jetzt muss ich ja für nächste Woche wieder. Hey, lieber mal einen Termin verschieben und dann seine Motivation nicht komplett verlieren, als dann durchzuziehen und dann mit Gewalt irgendwas rauszuholen und dann wird es dann eh nicht so toll. Ja. Wenn man unbedingt was will, wird es meistens scheiße.
Ja, also. Das stimmt. Was ich sagen muss, Kampagnen zu leiten als Spielleiter finde ich fast noch schöner als Einzelabenteuer zu leiten. Das macht im Prinzip sogar noch viel mehr Spaß, weil du da noch viel mehr lenken kannst und das formen kannst.
Ja.
Also verpasst die Chance nicht. Greift eure Kampagne an, welche auch immer ihr dann in Planung habt. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, als euch viel Spaß beim Spielen zu wünschen. Ich glaube, wir spielen jetzt auch wieder eine Runde, oder?
Ja, so schaut's aus. Lass mal die Würfel glühen. So ein flacher Witz am Schluss muss immer sein.
Ja, wo ist denn unser Rollenspielhund? Na gut, macht's gut da draußen. Ciao.
Ciao.
Da sind wir.
Okay, dann machen wir so ein 1, 2 und 1, 2.
So machen wir es. Okay, 3, 2, 1.